Alle Synthesizer-Systeme stehen im Mittelpunkt unserer heutigen Sendung. Sie sind nur selten auf unseren Bühnen zu sehen, besitzen nicht den Bekanntheitsgrad wie zum Beispiel die programmierbaren Polyphonen-Synthesizer. Dabei möchten wir zunächst die Position modularer Geräte auf dem gesamten Synthesizer-Markt und deren Anwendung darstellen, sowie auch eine Produktübersicht geben. In den folgenden Sendungen werden wir dann auch verschiedene Fertiggeräte und Bausatzsysteme vorstellen. Zunächst zur aktuellen Marktsituation. Wer das Angebot im Handel und in den Fachzeitschriften in den letzten Jahren aufmerksam verfolgt hat, wird nicht übersehen haben, dass sich der Synthesizer in seinem Erscheinungsbild stark gewandelt hat. Aus den umfangreichen Klanglaboratorien früherer Jahre sind standardisierte Tasteninstrumente und Musikautomaten für jedermann geworden. Aus Konkurrenzgründen sehen sich die Hersteller gezwungen, ihre Produkte von Jahr zu Jahr billiger auf dem Markt anzubieten oder sie mit meist recht fragwürdigen Innovationen auszustatten, die mit Synthesizer-Funktionen wenig zu tun haben. Die eigentlich wichtige Synthesizer-Elektronik wird nur zu oft zugunsten verkaufsfördernder Extras immer sparsamer realisiert, sodass bei manchem programmierbaren Instrument die Zahl der Speicherplätze die mögliche Anzahl der grundsätzlich unterschiedlichen Grundklänge bei weitem übersteigt. Statt zu überaus notwendigen Einrichtungen wie einem zweiten Tongenerator oder ADSR findet man Arpeggiatoren, Choruseffekte und optisch aufwendige, aber meist nutzlose Leuchtdiodenanzeigen und Digitaldisplays. Statt Modellpflege zu betreiben, wird so jedes Jahr eine umfangreiche Palette neuer Gerätetypen dem Interessenten zum Kauf präsentiert. Diese Neuheiten füllen dann, und das unterstützt unsere Erfahrungen, nach kurzer Zeit bereits wieder die kleinen Anzeigenrubriken der verschiedensten Zeitschriften. Bemerkt werden muss an dieser Stelle allerdings, dass ein echter Leistungsvergleich von Geräten ohne vorherige eingehende Beschäftigung mit dem Thema Synthesizer für den Kunden unmöglich ist. Aber gerade die Beschäftigung mit der Theorie der elektronischen Klangerzeugung erscheint den meisten Interessenten lästig und überflüssig. Vor dem Kauf wird daher zumeist nur noch der Preis verglichen, der aber umso gründlicher, was wiederum die Händler zum Dumpen und die Firmen zu noch billigeren Produkten anregt. Bei derlei Preisvergleichen haben Modulsysteme scheinbar überhaupt keine Chance, doch dazu später. Als Mitte der 60er Jahre in Amerika die Herren Moog und Buchla parallel ein Gerät zur Erzeugung elektronischer Klänge entwickelten, war deren Grundidee, eine größtmögliche Klangvielfalt zu erreichen. Um den technischen Aufwand zum Nutzen der Musiker möglichst gering zu halten, war dazu eine ausgeprägte Systematisierung notwendig. Die einzelnen Funktionselemente wie Tonerzeugung, Klang- und Lautstärkenbeeinflussung und Steuerung wurden dazu unabhängig voneinander aufgebaut und zu Systemen zusammengestellt. Sämtliche Verbindungen zwischen den einzelnen Modulen konnten nun vom Benutzer durch Verbindungskabel, den sogenannten Patch Cords, hergestellt werden. Diese Freiheit ist einem bei den meisten neueren Instrumenten genommen, die Klangvielfalt somit stark eingeschränkt. Mit Modulsystemen lassen sich also sehr farbige, bewegte Klänge erzeugen. Bis man jedoch einen komplexen Klang eingestellt hat, vergeht schon einige Zeit. Aus diesem Grunde werden sie überwiegend im Studiobetrieb, zu dem wir auch den Heimstudiobetrieb zählen wollen, eingesetzt. In den Staaten gibt es seit Anfang der 70er Jahre reine Synthesisten oder auch Sounddesigner, die zu Schallplatten wie verschiedensten Filmproduktionen ausschließlich Klänge abliefern. Für die Bee Gees, für Stevie Wonder, für den Film Apokalypse Now zum Beispiel oder für Coca-Cola Werbespots. Das alles sind Arbeiten, die zum großen Teil mit modularen Synthesizern durchgeführt werden. Bei der Einführung digitaler Synthesesysteme Ende der 70er Jahre wurde in der allgemeinen Euphorie das Ende modularer, scheinbar veralteter Synthesizer prophezeit. Die Bedienung dieser neuen Computer war aber den meisten Musikern zu abstrakt, zu kompliziert, um tatsächlich neue Klänge damit zu schaffen. Hauptsächlich wurde die Möglichkeit dieser Gerätschaften genutzt, vorhandene, natürliche wie abstrakte Klänge zu speichern und leicht modifiziert wiederzugeben. Das Begräbnis der Modularsynthesizer wurde also noch einmal abgeblasen. In Verbindung mit den Möglichkeiten digitaler Systeme erleben die für den Benutzer in ihrer Bedienung leicht zugänglichen analogen Modularsynthesizer eine unerwartete Renaissance. Ein mit dem Modulsystem erzeugter Klang wird in den Computer eingespeist und steht damit zumeist auch polyphon, jederzeit im Original oder modifiziert zur Verfügung. Damit ist es nun auch möglich, den durch Modularsynthesizern erzeugten Klängen neue, bislang verschlossene Einsatzgebiete zu eröffnen. Die gespeicherten Sounds sind hundertprozentig reproduzierbar und somit unbedingt auch live tauglich. Zu den Kosten. Wie bereits erwähnt, scheint ein modulares System den meisten Interessenten gegenüber Standardgeräten zu teuer. Dies ist jedoch ein Eindruck, der sich bei näherer Betrachtung oft als falsch erweist. Selbst bei gleicher Ausstattung ist die Leistungsfähigkeit der modularen Geräte bei weitem größer als die der vorverkabelten Standardgeräte, wenn auch der Grundanschaffungsaufwand dabei für das vorverkabelte Instrument geringer ist. Kommt nach einiger Zeit der Moment, in dem die Möglichkeiten der Grundversion ausgereizt sind und sich der Wunsch nach einer Erweiterung einstellt, ist dies bei dem Standard-Synthi mit verlustreichem Ver- und Neukauf verbunden. Beim Modulsystem kann durch den Zukauf preisgünstiger Baugruppen die Soundvielfalt erheblich gesteigert werden. Bei der Auswahl des Systems muss jedoch berücksichtigt werden, dass langfristige Nachkauf- und Servicegarantien vom Hersteller übernommen werden. Fristen von mindestens 10 Jahren sollten dabei die Regel sein. Wird darüber hinaus vom Hersteller auf die Anwendung von Spezialtechnologien verzichtet, kann eine eventuelle Reparatur eines Moduls in fast jeder Elektronikwerkstatt durchgeführt werden. Die von Moog eingeführte Konvention der 1 Volt pro Oktav Steuerung, die von fast allen Synthi-Herstellern übernommen wurde, macht die Koppelung der meisten Modularsysteme auch mit Standardgeräten möglich. Leider halten sich nicht alle Hersteller, selbst modulare Geräte, an diese benutzerfreundliche Verabredung, so zum Beispiel der Formant Synthesizer. Außerdem werden auch Systeme präsentiert, die auf den zweiten Blick erhebliche Schwächen aufweisen und eigentlich nicht modular genannt werden können. Ich meine das System 100M der Firma Roland, die ich ansonsten sehr schätze. Von echten Modulgeräten kann gesagt werden, dass deren Qualitätsniveau meist höher ist als bei vergleichbaren Standardgeräten. Kurze Marktübersicht. Der elektronische und mechanische Aufwand bei der Herstellung eines Modularsystems wird nur noch von den Lohnkosten bei Abgleich und Montage übertroffen. Die Anzahl der Firmen, die sich darauf eingelassen haben, ist deshalb aufgrund der relativ kleinen Gewinnspannen bei der Herstellung nicht groß. Wir möchten nun anschließend die auf dem Markt befindlichen Fertig- und Selbstbausysteme aufzählen, schließlich einige von ihnen in den nächsten Beiträgen näher ansprechen. Das Moog-Modularsystem, seit 18 Jahren auf dem Weltmarkt, ist wegen seines hohen Preises trotz großer Leistungsfähigkeit sicher nur für wenige interessant. Ebenso ist es wohl auch mit den hochentwickelten Systemen von EMU und Polyfusion, die zwar preisgünstiger, aber in Europa nicht erhältlich sind. Derzeit einziges in Europa hergestelltes Fertigmodularsystem ist das preisgünstige Axiom-Musiksystem der Luxemburger Firma BME. Aus früheren Jahren bekannte Systeme der Firmen PPG, EMS, ARP und das Roland System 700 werden aus den vorhin genannten Gründen nicht mehr hergestellt. Weit größer ist bei uns das Angebot auf dem Selbstbausektor, der allerdings mehr den Elektronikbastler als den Musiker anspricht. Vertreten sind hier die Firmen Döpfer, AVC sowie das von verschiedenen Vertretungen angebotene Formant Synthesizer System der Elektronikzeitschrift Elektor. Aus Übersee kommt über einen schwedischen Vertreter der amerikanische Billigschlager das PEA 4700, das 4700er System zu uns. Als eingeschränkt modular sind das japanische Roland-System 100M, das holländische Synthon Modular und das exotische Serge Modular aus Amerika zu nennen. Wer gerne die Adressen der genannten Systemhersteller haben will, schreibe bitte an die Steckdose. Abteilung Unterhaltung im SFB, Masurenallee 8-14, 1000 Berlin 19. Wir schicken euch gerne eine von uns erstellte Liste zu mit den Adressen. In der nächsten Steckdose, um das gleich zu sagen, am 10.06. möchten wir dann zunächst über die Fertigsysteme berichten. Und wenn ihr zu dem Themenkreis Modularsynthesizer oder zur Sendung allgemein Wünsche und Anregungen habt, so schreibt das doch einfach wieder an die Steckdose. Abteilung Unterhaltung im Center Freies Berlin, Masurenallee 8-14, 1000 Berlin 19. Ach ja, der Kummerkasten, der euch bei der Lösung von Problemen mit und um Synthesizern helfen will, bleibt natürlich ebenfalls weiterhin für alle geöffnet. Um musikelektronische Zeitschriften in englischer Sprache geht es jetzt. In den ersten beiden Folgen unserer Sendereihe Ende letzten Jahres haben wir Musikerzeitschriften in deutscher wie in englischer Sprache vorgestellt, also Publikationen, die hauptsächlich auf den Anwender, den Spieler von Instrumenten abzielen. Heute soll es um Zeitschriften gehen, die mehr dem elektronisch Interessierten Informationen liefern. Überprüft man die deutschen Elektronikzeitschriften auf Beiträge zum Thema Musikelektronik und Studio-Anwendungstechnik, so kommt die monatlich erscheinende L-Rad mit Abstand am besten weg. Zum Teil sind die Beiträge bereits in englischer Sprache in der Zeitschrift Electronics Today International erschienen. Interessenten sollten am Zeitschriftenkiosk nach L-Rad fragen. Verlag Heinz Heise, Postfach 2746, 3000 Hannover. Heinz Heise heißt der Verlag, Postfach 2746 3000 Hannover. Eine freikäufliche deutschsprachige Zeitschrift, die sich ausschließlich mit Musikelektronik beschäftigt, gibt es meines Wissens nicht. Eine Ausnahme stellt das Blatt Angewandte und theoretische Musikelektronik dar, das vom Arbeitskreis Musikelektronik herausgegeben wird. Wir haben bereits in unserer ersten Sendung darauf hingewiesen. Es kann zurzeit nur von Mitgliedern bezogen werden. Interessenten, die in dem Arbeitskreis aktiv mitarbeiten wollen, sei nochmals die Anschrift genannt. Arbeitskreis Musikelektronik, zu Händen Dr. Helmut Zander, Stemmering 43, mit zwei Emil, 4300 Essen 15. Und dann bitte Rückporto nicht vergessen. Im englischen Sprachraum wird man eher fündig, sucht man Zeitschriften zu diesem Thema. Ich will hier und heute auf drei hinweisen: Electronotes, Polyphony und Electronics and Music Maker. Electronotes wird von Bernie Hutchins, dem Chef der Musical Engineering Group MEG, einer US-amerikanischen Vereinigung von Interessierten, herausgegeben. Um das Blatt zu beziehen, muss man zwar auch bei der MEG Mitglied werden. Im Gegensatz zu dem eben erwähnten deutschsprachigen Arbeitskreis in Europa ist hier allerdings nicht unbedingt eine Mitarbeit gefordert. Auch der Bezugspreis ist weit höher. Man muss schon um 100 Mark pro Jahr überweisen, um die Hefte, die sehr unregelmäßig ausgeliefert werden, zu beziehen. Der Schwerpunkt der Beiträge liegt bei theoretischen Erörterungen und Schaltungsveröffentlichungen. Ein gewisses Fachwissen wird also vorausgesetzt. Bezugsanschrift Electronotes, Bernie Hutchins, ich buchstabiere mal, H-U-T-C-H-I-N-S. Pheasant Lane 1, mit PH am Anfang, Pheasant Lane 1 in Ithaca, im Staat New York, 14850, NY 14850 in den Vereinigten Staaten. Weit mehr auf die Praxis ausgerichtet ist ein weiteres amerikanisches Blatt mit dem Namen Polyphony. Es begann als Hauszeitschrift des Bausatzversenders Paya Electronics in Oklahoma City. Vor einem Jahr wurde es mit der nun nicht mehr erscheinenden Zeitschrift Device zusammengelegt. Der jetzige Herausgeber Craig Anderton hat sich als Autor mehrerer Fachbücher zum gleichen Themengebiet bereits einen Namen gemacht. Es werden vorzugsweise sehr verständlich erklärende Beiträge zur Theorie, wie zum Beispiel der Arbeitsweise von Effektgeräten, sowie neue Schaltungen und Schaltungsveränderungen von Industriegeräten abgedruckt. Neue Schaltungsentwicklungen werden, wie in den meisten amerikanischen Elektronikzeitschriften üblich, weitgehend nur mit der Schaltzeichnung, also dem Schaltplan, aber ohne Platinenlayout vorgestellt. Des Weiteren findet der Leser Marktnotizen neuer Produkte. Die Bezugsanschrift lautet hier Polyphony, zweimal mit dem Y, Polyphony, P.O. Box 20305, P.O. Box 20305 in Oklahoma City, OK 73156, OK 73156 in den Vereinigten Staaten. Jahresbezugspreis $14, für zwei Jahre $26. Bei gleicher Anschrift sind übrigens noch alle Hefte der erwähnten, inzwischen eingestellten Zeitschrift Device komplett zu beziehen. Zu guter Letzt sei die englische Zeitschrift Electronics and Music Maker, kurz EM&M genannt. Auch dieses seit 1981 erscheinende Blatt, das von Mike Beecher, einem ehemaligen Lehrer, herausgegeben wird, lief zuerst als Hauszeitschrift eines englischen Elektronikversands. Es wird ein guter Querschnitt von Beiträgen zu den Themenbereichen Selbstbau, Theorie und auch Studiotechnik geboten. Der Preis für normalen Postversand beträgt 11,65 Pfund. Luftpostzustellung ist zwar zwei Tage schneller, kostet aber über das Doppelte des genannten Jahresabonnementpreises. Interessenten wenden sich an EM&M, EM&M, 282 London Road, Westcliff-on-Sea, Essex SS 7JG, Essex SS 7JG in Great Britain. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle noch einige Worte über die Zahlungsmöglichkeiten ins Ausland verlieren. Wer Beträge sicher oder zumindest einigermaßen sicher transferieren will, sollte sich eines internationalen Verrechnungschecks, Englisch International Money Order, bedienen. Diese wird von jeder Bankfiliale besorgt, die die Zustellung bzw. Ausstellung bei der Landeszentralbank beantragt. Sinnvoll ist es, den Scheck, der sowieso nur vom eingetragenen Empfänger eingelöst werden kann, nicht selbst zu übersenden, sondern ebenfalls von der Bank zustellen zu lassen. Dabei ist nämlich bei Verlust der Gesamtbetrag versichert, im Gegensatz zu nur 40 D-Mark, die die Post bei Verlust eines Einschreibbriefes erstattet. Kurz zusammengefasst, Betrag und Empfänger der Bank nennen und einen internationalen Verrechnungscheck ausstellen lassen, den auch die Bank zustellt. Danach müsste bald das erste Heft des Abonnements oder der Bausatz oder was auch immer ins Haus kommen. Musik.